ARD.
Fakt ab, eine Woche Wissenschaft am Start. Diese Woche mit Charlotte Grieser und Eneas Roch. Hallo Eneas.
Hi Charlotte. Ja Leute, hier ist euer Wahrscheinlichkeitstheoretiker zum Knutschen.
Was?
Sagt man das nicht mehr?
Hat man das schon mal gesagt, der Wahrscheinlichkeitstheoretiker zum Knutschen?
Ich hatte das Gefühl, so in den 90ern gab es viele Filme, wo hinten noch irgendwie zum Knutschen dran stand. Ich glaube, es ist schlecht gealtert. Egal, hier gibt es nichts zum Knutschen, hier gibt es Wissenschaft.
Sehr gut, obwohl Wissenschaft natürlich auch was genauso Schönes ist wie Knutschen, würde ich sagen. Ich weiß seit dieser Woche etwas darüber, wann wir warum mit dem Essen aufhören. Was hat dich diese Woche während deiner schlaflosen Nächte beschäftigt?
Die 28. Weltklimakonferenz, die hat begonnen in Dubai. Da streiten Staaten um die Zukunft unseres Planeten. Und da habe ich gedacht, das ist doch auch für uns hier bei Fakt ab ein echt witziges Thema, oder Charlotte?
Es klingt wahnsinnig lustig.
Ja, ich meine, Dubai als Gastgeber, ja, der Präsident der Weltklimakonferenz ist gleichzeitig der Chef des staatlichen Ölkonzerns. Massendemonstrationen sind verboten, also da ist jede Menge Lachpotenzial dabei.
Nur von unserer Warte aus, ja.
Ja, nein, wir dachten, wir gucken auf was Hoffnung macht. Diese Woche gab es nämlich einen historischen Flug mit einem Flugzeug, nicht ganz so historisch wie in der zugehörigen Pressemitteilung der britischen Regierung. Mhm. Zum ersten Mal in der Geschichte der Luftfahrt ist ein Passagierflugzeug über den Atlantik geflogen.
Nein.
Ausschließlich mit, der Satz war noch nicht zu Ende, ausschließlich mit alternativen Treibstoffen.
Warte, irgendwas total Cooles mit einer Solarzelle auf dem Dach oder mit einer Wasserstoffbrennzelle.
Diese Solarflugzeuge, an die habe ich auch gedacht, die sind aber klein. Also da sind meistens nur wenige Personen drin. Jetzt gab es einen richtigen Passagierflieger. Mhm. An Bord waren Politiker, Geschäftsleute und Abfälle. Und
pardon?
60 Tonnen Treibstoff, der vollständig aus Abfallfetten und landwirtschaftlichen Nebenprodukten hergestellt wurde. Sogenannte SAFs, Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltiges Flugbenzin.
Moment. Abfallfett heißt es der Rest aus der Fritteuse. Sind ja quasi in allen Pommesbuden in allen Fish and Chipsbuden in Großbritannien rumgelaufen und das alte Fett eingesammelt. Und damit ist dann dieses Ding geflogen.
Für 60 Tonnen, glaube ich, musst du nicht alle abklappern, da reichen die ersten paar. Aber ja, dieser Werbeflug bestand offensichtlich, also das Benzin dafür, aus gebrauchtem Speiseöl und tierischen Fettabfällen, gemischt mit einer kleinen Menge synthetischem, aromatischem Kerosin aus Maisabfällen. Klingt ein bisschen wie in so einem hippen Berliner Restaurant, aber jedenfalls, das wäre ein Ersatz für echtes Kerosin. Und man sagt, die Lebensdauer-Emissionen, also wie viel das, bis es komplett weg ist, dann den Planeten belastet, sind viel geringer, vermutlich um die 70% geringer als bei normalem Kerosin.
Boah, aber warte mal, und das ist ganz neu doch nicht, oder?
Nö, daran wird immer noch fortwährend geforscht und jetzt sind sie zum ersten Mal damit über den Atlantik geflogen mit einer dicken Maschine, um zu zeigen, hier Großbritannien und der Hersteller dieses Flugzeugs, die gehen jetzt neue Schritte und sind eine Hoffnung für unseren Planeten. Denn viele Fluggesellschaften verwenden bereits eine Mischung aus Normaltreibstoff und diesen SAFs.
Ach komm, das wusste ich gar nicht.
Weltweit 0,1% sind beigemischt.
Okay, das ist jetzt noch nicht so viel. Aber wenn jetzt quasi der gesamte Treibstoff daraus bestand, heißt das, es funktioniert ja eigentlich und man könnte das umstellen, oder? Auf Dauer.
Technologisch könnte man das umstellen. Wir haben gar nicht genug Rohstoffe, dass wir den Bedarf decken können, um
keine Sorge,
alles zu fliegen.
Leute, ich kann euch helfen. Ich esse mehr Pommes und dann, das klappt schon. Wir alle essen mehr Pommes. Alle FaktabhörerInnen essen ab sofort zweimal die Woche Pommes.
Fürs Klima.
Dann gibt es mehr Frittiertfett fürs Klima und dann klappt es.
Fressen fürs Klima. Guten Appetit.
Wir bleiben kurz in Dubai, glaube ich. Ne? Wir haben nochmal Post bekommen von Toni, von unserem Hörer, der alle Folgen Fakt ab in einer Woche durchgesuchtet hat, hat er gesagt.
Ich hatte ja ausgerechnet, das müssten ja pro Tag 7 Stunden gewesen sein. Respekt, Alter. Und Toni, du hattest gefragt, ob man den Spike, einen Peak in unserer Statistik sehen würde. Und wir haben nachgeguckt und da war ja keiner. Also irgendwas scheint in der Geschichte nicht zu stimmen, aber das wollte Toni nicht auf sich sitzen lassen, hat uns geschrieben. Also er hat nochmal nachgeguckt und in den Emiraten, wo er das gehört hat, war unser Podcast auf Platz 3 im Genre Science und jetzt eine Woche später auf Platz 200. Das heißt, er hat 197 Plätze geschafft durchhören. Leute, nehmt euch bitte ein Beispiel an Toni, super. Er schreibt noch, sorry, dass ich nur 7 Stunden am Tag abgefuckt habe, sonst hätte ich euch vielleicht auf Platz 1 bekommen.
Eneas, wenn du isst, ne, bist du eher so ein langsamer oder eher so ein schneller Esser?
Leider eher schnell.
Warum leider?
Weil ich glaube, der Genuss wäre ein größerer, wenn er da wäre. Und wenn man nicht so denkt, oh, ich bin ganz schön voll, was gab's eigentlich?
Okay. Ja, also ich esse auch sehr schnell. Ich dachte bisher immer, das ginge auf meinen Futterneid zurück. Ich habe 4 Geschwister. Aber turns out, es liegt womöglich daran, dass meine prolaktinerzeugenden Neuronen besonders leicht zu aktivieren sind.
Das hätte ich auch vermutet.
Alles geklärt, ne? Ja. Okay, ich fange nochmal vorne an. Also, Forschende aus Kalifornien haben an Mäusen untersucht, wie schnell die fressen und wie viel. Und zwar mit 2 Settings. Einmal bekamen die Mäuse so eine Nährlösung direkt in den Magen injiziert und einmal durften sie ganz normal fressen. Warum? Es gibt Nerven aus dem Magen, die Signale ans Gehirn senden, wo es dann darum geht, habe ich jetzt genug gegessen oder nicht? Und welche aus dem Maul? So. Die Region, in der beide ankommen, ist der sogenannte Nucleus solitarius. Der liegt im Stammhirn, also das ist der evolutionsbiologisch älteste Teil des Gehirns. Und ganz vereinfacht wird da auch der Geschmackssinn verortet, bei uns Menschen übrigens auch. Und da gibt es diese eben erwähnten prolaktinerzeugenden Neurone, kurz PRLH, und CGC-Neurone, die produzieren ein bestimmtes Peptid. Ja, okay. Ja, ja. Ich komme wieder weg von der Neurochemie, wir gehen wieder eine Ebene hoch.
Ich bin immer für aussprechbare Akronyme. Aber hier offensichtlich.
Ja, sorry.
Brille.
Okay, wir gehen von der Neurochemie wieder auf die Versuchsebene. Variante 1. Das Futter kommt direkt in den Magen, ohne Umweg über die Schnauze. Dann wurden diese Neurone...
So esse ich auch immer, gefühlt.
Genau. Ja, das wird gleich noch interessant. Dann wurden diese Neurone, die signalisieren, hallo, hallo, wir haben jetzt was gegessen, im Gehirn so nach 10 Minuten aktiv. Und wenn man diese Infusion beendet, dann hören die irgendwann auf zu feuern, aber eben auch nicht sofort. So. Also soweit so sinnvoll, wenn das Hirn merkt, oh, der Magen wird gerade voller. Ja, okay, jetzt kommt nichts mehr. Ne? Das ergibt irgendwie Sinn und das muss nicht sofort sein. So, die nächste Runde, die Mäuse dürfen einfach fressen. Das heißt, es werden sowohl die Nerven im Maul als auch die im Magen aktiviert, natürlich nacheinander. Und das sieht man dann im Gehirn. Und da blinken die Neuronen dann schon nach wenigen Sekunden auf und hören auch sofort auf, wenn die Mäuse aufhören zu fressen. Also, die Signale vom Maul werden im Hirn sehr viel schneller verarbeitet als die aus dem Verdauungstrakt. Und wenn man diese entsprechende Neurone, das kommt noch dazu, künstlich aktiviert, dann fressen die Mäuse viel weniger. Das Ergebnis ist also, wir haben 2 verschiedene Schaltkreise. Einmal gesteuert von Nerven aus dem Maul, einmal gesteuert von Nerven aus dem Magen. Und die kontrollieren dann gemeinsam, wie schnell und wie viel die Tiere fressen. So. Warum erzähle ich das jetzt so ausführlich?
Weil du gerne bei dir den einen Schaltkreis einschalten möchtest, damit du langsamer isst.
Okay. Tatsächlich kann ich das für mich auch anwenden, denn die Verarbeitung von Signalen, die mit Nahrungsaufnahme zu tun haben, die funktioniert bei allen Säugetieren ungefähr gleich. Das heißt, auch bei uns ist der Mund schneller als der Magen. So. Die Forschenden schlussfolgern, der Mund kontrolliert, wie schnell wir essen und der Magen, wie viel.
Also viel kauen, viel im Mund haben, heißt, ich esse langsamer. Na gut, wenn ich viel kaue, esse ich auch langsamer, weil dann kann ich nicht so schnell nachschieben. Ja.
Womöglich. Und der Geschmackssinn hat eben was damit zu tun, wie schnell wir essen. So, also die hatten auch Mäuse, deren Geschmackssinn für Süßes genetisch deaktiviert war. Und bei denen hat das nicht so funktioniert. Jetzt würde ich dann sagen, okay, deswegen essen wir Süßigkeiten schneller als andere Sachen. Ist das so?
Kann ich keine Auskunft zugeben.
Du isst alles gleich schnell. Brokkoli, Schokolade, egal. Hauptsache rein.
Das würde ich nicht unterschreiben, nein. Hauptsache rein. Was eine Unverschämtheit.
Du hast gerade gesagt, du weißt nicht mehr, was du hinterher gegessen hast. Ich habe mich dann gefragt, wenn ich also was Hochkalorisches esse, sag mal Chips, ja?
Chips.
Dann sagt mein Mund lecker, so. Lecker mehr. Ja? Und ich habe so 10 Minuten, bis mein Magen merkt, ach, da kommt ja was. Oh, viel Energie, ey, Gehirn, wir können aufhören, ja. Aber ganz ehrlich, wie viele Tüten Chips schaffe ich denn in 10 Minuten, wenn ich so richtig im Flow bin?
Sag du es mir?
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es wäre ein Versuch wert, würde ich sagen. Das heißt, wenn ich mich austricksen will, muss ich dann von ungesunden Sachen lieber die essen, die ein hohes Volumen haben. Das heißt, wenn der Magen dann anspringt, so nach ein paar Minuten, dann merkt er zumindest direkt, oh, wir sind schon voll, sofort aufhören. Also lieber, weiß ich nicht, lieber Pudding als Gummibärchen?
Ich würde sagen, du sollst experimentieren. Und das ist auch die Adventszeit jetzt eine sehr gute Zeit dafür. Ohnehin Dauersaat, habe ich das Gefühl, hier in dieser westlichen Industrienation.
Das ist ein sehr guter Hinweis.
Und dann kannst du nächstes Mal uns berichten, wie viele Gummibärchen du geschafft hast im Vergleich zu Pudding.
Oh, das ist so ein Experiment ganz nach meinem Geschmack. Das ist natürlich dann N=1, aber ich mach's trotzdem für die Wissenschaft.
Ganz nach deinem Geschmack, das passt doch gut. Unser nächstes Thema hatten wir schon. Letzte Episode. Zoe hat uns darauf hingewiesen und dazu geschrieben, dass das ein perfektes Thema für mich sei. Aber letzte Woche war ich leider nicht dran. Ich finde aber auch, dass das ein perfektes Thema ist für mich. Und weil wir Service groß schreiben, das ist ja ein Substantiv, mache ich das jetzt einfach nochmal. Nur für Zoe und für mich. Aber alle anderen dürfen zuhören. Also, liebe Männer, ich habe mal eine Frage. Nur unter uns. Hättet ihr gerne einen größeren Penis? Dann ist die folgende Erkenntnis aus der Wissenschaft was für euch. Männliche Breitflügelfledermäuse haben nicht nur einen breiten Flügel, so heißen
nein,
sie ja.
Nein, nein.
Doch. Sondern auch einen langen Penis. Sie heißen aber nicht langen Penisfledermäuse.
Und das finde ich jetzt langweilig. Also wer da bei der Taxonomie geschlampt hat, ne, das ist mir auch klar.
Ich weiß es nicht, es ist nur geraten, aber wenn du diese Fledermaus das erste Mal siehst, denkst du wahrscheinlich, wow, hat die breite Flügel und nicht, oh mein Gott, was ein langer Penis. Also ich weiß nicht, ob der
also
beim
so
Flug raushängt.
Nicht, nee.
Ob man denkt, es hängt an einer Leine, während es fliegt, aber es ist ein Körperteil. Also der Penis ist wirklich bemerkenswert lang von dieser Fledermaus.
Warte mal, im Verhältnis oder so insgesamt? Jetzt sag mal bitte, wie groß ist die Fledermaus, wie lang ist der Penis?
Jungs, das ist jetzt kein Maßstab für euch. Der Penis ist im irrigierten Zustand 1,6 Zentimeter. Aber das ist ein Viertel der Fledermausgröße. Und damit man sich das mal vorstellen kann, habe ich das mal hier für mich ausgerechnet. Das wären also für mich 48 Zentimeter.
Wer jetzt da ein Klacken im Hintergrund gehört hat, ich kann es ja sehen, Ineas hat gerade einen Zollstock ausgepackt. 48 Zentimeter, also ein knapper halber Meter. Mhm. Ne? Das ist schon, das ist eine Hausnummer, ja. Ja. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen unpraktisch.
Ja, und das Unpraktischste daran kommt noch.
Was?
Also nicht nur, dass das halt ein Viertel der Fledermausgröße ist, sondern der Penis ist 7-mal länger und breiter als der weibliche Genitaltrakt.
Das hört sich unpraktisch an.
Und er läuft am Ende läuft er auch noch knubbelig zu. Der hat am Ende, die Spitze hat die Form eines Herzens. Ist das nicht romantisch?
Möglicherweise, aber nicht sehr funktional anscheinend, oder?
Sex, wie wir ihn kennen, klingt zumindest knifflig, also, wenn die Bauteile
penetrativer
so sind,
Sex,
wie sie sind.
Sagen wir mal, ja. Fortpflanzungssex.
Ich habe mich auch gefragt, wofür braucht man den? Das meiste, was man in der Natur findet, hat ja einen Grund. Kräftige Beine, aha, das Tier kann schnell laufen, scharfe Zähne, viel beißen und reißen. Was macht man mit einem riesigen Penis?
Fragst du jetzt mich oder?
War eine rhetorische Frage oder in die Allgemeinheit, in die Community. Leute, wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt uns jetzt, bevor ihr die Lösung hört, was die Fledermaus damit macht. Die Beantwortung dieser Frage verdanken wir einer netten Geschichte, nämlich Nicolas Fasel, der ist Biologieprofessor an der Universität Lausanne. Er sitzt an seinem Schreibtisch und bekommt eine E-Mail. Im Betreff steht irgendwas mit Penis. Und er will das schon löschen, weil er denkt, ja, das ist Spam. Aber es steht im Betreff Eptesicus Penis. Und da hat er sich gedacht, Sekunde mal, Eptesicus ist doch die Fledermausart, mit der ich mich sehr gut auskenne. Das wäre ja schon sehr spezieller Spam. Hat also die E-Mail geöffnet und den darin enthaltenen Link angeklickt, wie man das eben so macht, wenn man bei der IT-Security-Schulung gerade Forschungsfreisemester hatte. Und es ist gekommen, ein Sexvideo von einer Fledermaus. Und Fasel konnte auf dem Video sehen, oha, ganz schön lang der Penis.
Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Sprich weiter.
Fragst du dich nicht zum Beispiel, woher die Videos kamen? Wer verschickt Fledermaus-Pornos?
Und vor allem, warum wusste das der Professor, der sich ja so gut auskennt mit den Viechern, das noch nicht? Aber okay, ja, also wo kamen sie her? Von Fledermaus-Porn?
Ich beantworte dir beide Fragen.
Badporn.com.
Von einem Bürgerforscher und Fledermaus-Fan aus den Niederlanden. Und der hatte Videos von Fledermäusen beim Sex in der Kirche gedreht. Ich hoffe, das sagt niemand mal über mich. Und es ist durchaus schwierig, echten Fledermaus-Sex auf Video aufzunehmen. Also aus der Kategorie Real Couple. Denn Fledermäuse kopulieren wie wir nicht
im Dunkeln
gerne auf dem Marktplatz oder im Bus, genau, sondern eher im Geheimen, an dunklen Stellen im Haus, in der Kirche. Und das beobachtet man eben selten. Nicht so dieser niederländische Fledermaus-Freak, der hat jetzt 93 mutmaßliche Paarungsereignisse auf dem Dachboden der Kirche rekordet. Und die Forscher haben noch 4 weitere Fälle aus einem Fledermaus-Reha-Zentrum in der Ukraine mit dazugenommen und können das jetzt alles genau angucken. Ich habe mir das Video auch angeschaut. Und auf dem Video sieht man, was die Fledermaus mit ihrem Riesenpenis macht.
Ah ja, genau. Ja, jetzt kommen wir doch mal wieder zum Thema. Also, der Penis war eigentlich zu groß für das Fortpflanzungsorgan der anderen Fledermaus, korrekt?
Korrekt.
So, also.
Das Männchen springt obendrauf auf das Weibchen, hält es fest. Das Weibchen, ebenso das Männchen, hat eine Schwanzmembran. Die haben also am Schwanz einen Hautlappen, mit dem sie sich bedecken können. Man kann sich das vorstellen wie ein Rock, sag ich mal. So, und das Männchen muss jetzt irgendwie an diesem blöden Rock vorbei. Und jetzt kommt der Penis ins Spiel. Der Fledermauspenis ist wie ein Arm. Mit dem greift er unter das Weibchen. Ich mache so eine Geste, die anzeigt, meterlang fährt also dieser Penis unter dem Weibchen lang, schiebt die Schwanzmembran beiseite, um die Vulva zu erreichen.
Okay, also ein Penis als dritter Arm, als Greifarm, das stelle ich mir außerordentlich praktisch vor,
ja.
Auch bei Menschen. Aber dann frage ich mich jetzt, und wie findet dann die Fortpflanzung statt?
Der Penis ist zu dick für Penetration, der bleibt einfach da und die Fortpflanzung heißt chillen. Die mittlere Zeit, die beobachtet wurde, war 53 Minuten oder weniger. Es gab aber auch ein paar Champions, die mehr als 12 Stunden in dieser Pose ausgeharrt haben. Und jetzt sagen die Forschenden, das ist was ganz Neues, was man bei Säugetieren noch nie gesehen hat. Nicht penetrierender Geschlechtsverkehr.
Also außer bei Menschen.
Wir pflanzen uns ja in der Regel auch durch...
Okay, Fortpflanzung, ja gut.
Ja, Penetration fort, genau. Das ist ja auch eine Idee, warum gibt es den Penis überhaupt? Warum ist der lang? Also zum Beispiel jetzt länger als 1 Zentimeter bei Menschen, damit der weit genug da reinkommt, wo... die Spermien hin sollen, damit man einen Teil des Weges sich schon geschenkt hat, sozusagen. Shuttlebus.
Beste Bezeichnung für einen Penis, ever.
Na, ever weiß ich nicht, aber auch dafür möchte ich nicht berühmt werden. Jedenfalls sagt man sich, okay, offensichtlich ist das bei der Fledermaus so gar nicht vorgesehen, dass da was reingesteckt wird, sondern die Spermien finden ihren Weg dann alleine. Kleiner Disclaimer, man weiß es noch nicht genau, denn das waren jetzt hier nur Videos. Man sieht darauf nichts und sie haben jetzt keinen Abstrich beim Weibchen gemacht, um Spermien nachzuweisen. Das fehlt noch.
Okay, und sie wissen...
Nee, aber sie sagen, Indizien, sie sagen, die Weibchen haben danach einen feuchten Bauch. Das sieht man wohl. Und was soll da passiert sein? Limo wird wohl kaum ausgelaufen sein. Also, das ist, die Indizien liegen auf der Hand.
Achtung, Achtung, süße Tiere.
Du meinst Andreas, wusstest du, Fledermäuse mit Riesenpenissen, oder?
Noch
süßer?
Ja, auch noch süßer. Na, vielleicht. Das dürfen jetzt die Leute entscheiden, die sich hinter die Fotos angucken. Also, wusstest du, dass es ein Nashorn in Hundegröße gibt?
Nashornbaby, oder was?
Ja, die Jungen sind so Schäferhund groß, aber die Ausgewachsenen auch eher so wie so ein Pony.
Das wusste ich nicht, nee.
Die sind ziemlich klein. Es ist das Sumatra-Nashorn. Und das ist, trauriger Twist, stark vom Aussterben bedroht. Es soll weltweit nur noch 80 geben. Aber gerade wurde eins geboren. In Sumatra, in einem Nationalpark. Unser Redakteur hat gesagt, sieht aus wie so eine Puppe von der Augsburger Puppenkiste. Ich finde, der hat recht. Guckt es euch mal an, wenn ich es noch nicht gesehen habe.
Ich sehe es gerade, ja. Sehr gut.
Es hat auch noch keinen Namen. Also Aeneas, vielleicht kannst du keine Tierart nach dir benennen, aber wir könnten vorschlagen, dieses Exemplar Aeneas zu nennen.
Oh, das ist fast besser als die Idee, die ich hatte, nämlich Kamasumatra.
Du bist noch bei den Fledermäusen, ne? Ja. Also das Sumatra-Nashorn, das galt ab 1986 als ausgestorben und das wurde dann 2004 wiederentdeckt. Das ist der sogenannte Lazarus-Effekt. Wie bibelfest bist du?
Sorry, ich hatte die Frage gerade nicht gehört.
Ja, genau. Also Lazarus.
Das Volk ist aber murrte.
Also, ich komme meinem Bildungsauftrag ganz kurz nach. Lazarus ist im Johannesevangelium ein Freund von Jesus. Der stirbt während Jesus gerade irgendwo anders unterwegs ist und wird dann von den Toten wiedererweckt. Ne? Also Jesus lässt den Stein vor der Grabhöhle zur Seite schieben und sagt, Lazarus, steh auf. Und Lazarus stand auf. Nach dieser Geschichte ist übrigens auch der Lazarus-Effekt in der Physik benannt. Weißt du, was es ist?
Sekunde, ich weiß es sofort.
Ist irgendwas mit Silizium.
Lazarus-Stressmodell, Lazarus-Anime, Lazarus-Lüdenscheid, nein.
Genau, okay.
Finde ich nicht. Okay, Silizium, ja.
Und dann gibt es noch das Lazarus-Phänomen in der Medizin. Das hat eher was damit zu tun, nach irrtümlicher Annahme des Todes setzt dann die Herz-Kreislauf-Funktion wieder ein. Und egal, eben der Lazarus-Effekt in der Taxonomie, wenn man annimmt, eine Art ist ausgestorben und dann wird sie doch wieder gesichtet. Wie zum Beispiel vor 2 Wochen. Zaglossus attenboroughi, der Ameisenigel.
Ne? Ach, der kommt mir bekannt vor.
Und genau, und dann habe ich gedacht, Moment mal, also da, jetzt kommt mir das schon wieder unter. Wie oft passiert denn sowas bitte, dass man eine Art für ausgestorben hält und dann wird sie doch wiederentdeckt? Das kommt mir so total absurd vor.
Mir jetzt nicht, aber ich bin auch Mathematiker. Es ist ja leichter zu zeigen, dass es was gibt, als dass es was nicht mehr gibt. Zu sagen, so, es gibt das nicht mehr, dafür, wie will ich das denn prüfen? Um zu zeigen, das gibt es, reicht ja ein einziges. Da, bitteschön, da ist es. Um zu zeigen, es gibt es nicht,
ja,
wie willst du das denn zeigen? Da müsstest du ja überall nachgucken. Sagen, ja, ich habe auch tatsächlich bei Charlotte unterm Bett nachgeguckt. Da war auch
immer
kein,
noch nicht gefunden. Nee. Ja, trotzdem hätte ich jetzt eigentlich erwartet, so viel, wie wir auf der Erde unterwegs sind, so viel, wie erforscht wird, so viel, wie wir überall Kamerafallen hängen haben, sage ich mal, dass das jetzt nicht ständig passiert, muss ich sagen. Aber ich habe dann nachgelesen. Und es gibt eine Metastudie von 2011, die können wir auch mal in die Shownotes packen. Da wurde das mal geordnet, so von den letzten 120 Jahren. Und in dieser Zeit wurden 144 Vogelarten, 104 Amphibienarten und, das finde ich besonders bemerkenswert, 103 Säugetierarten wiederentdeckt. Also das passiert ungefähr 3-mal pro Jahr.
Doch mehr, als ich gedacht habe.
Ja, oder? Also Beispiel ist übrigens die bayerische Kurzohrmaus. Die war auch verschwunden angeblich und dann war sie wieder da.
Na gut, da muss man ja nur in Bayern suchen. Das ist jetzt halb so wild wie irgendwas, was auf der halben Welt verbreitet ist.
Ja gut, also die meisten von diesen Tieren sind nur in einem sehr kleinen, in einer sehr kleinen ökologischen Nische heimisch.
Aber das passt doch, weil wenn die gerade nur in einer ganz kleinen ökonomischen Nische heimisch sind, dann ist man doch viel eher versucht zu sagen, habe ich nicht mehr gesehen, oh, ist wohl tot, gibt's wohl nicht mehr, als jetzt zu sagen, irgendwas, was in Gesamtasien zu finden ist, das scheint weg zu sein, weil man ja selten einen Überblick hat über ganz Asien.
Das stimmt. Ja, und dazu kommt noch, die meisten dieser Arten findet man oder dann auch mal eine Weile nicht in den Tropen und tatsächlich auch eher so in so Regionen wie eben auch den Ameisenigel, also in so undurchdringlichem Dschungel. Und da ist es halt auch nicht so leicht, einfach ein Tier zu finden, vor allem je nachdem, wie groß das ist. Eine Sache ist mir noch aufgefallen bei der Recherche, wir müssen den Lazarus-Effekt doch abgrenzen vom Romeo-Irrtum.
Jetzt bist du aber wieder bei den Fledermäusen mit dem Riesenpenis, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Ich finde es total geil, dass es Romeo-Irrtum heißt. Müssen wir es erklären, was bei Romeo und Julia los war? Romeo dachte, Julia ist tot und hat sich umgebracht, obwohl Julia noch gar nicht tot war. Der Lazarus-Effekt und der Romeo-Irrtum beziehen sich aber auf das Gleiche. Wenn ich jetzt bei der Naturschutzbehörde arbeite und kriege einen Anruf, hey, Spezies XY ist ausgestorben, dann mache ich 2 Dinge, wenn ich mit Heulen aufgehört habe. Erstens, ich streiche das Tier von der ist vom Aussterben bedroht Liste, denn wenn es ausgestorben ist, ist es nicht mehr vom Aussterben bedroht. Und B, ich stelle auch die Schutzmaßnahmen ein, denn die sind ja im Zweifel aufwendig und teuer. So. Und das ist der Romeo-Irrtum. Denn das kann ja paradoxerweise dann natürlich dazu führen, dass die Art überhaupt erst wirklich ausstirbt, weil man die von der Liste der zu schützenden Arten gestrichen hat und dann Romeo-Irrtum das Gebiet, in dem die bayerische Kurzohrmaus vorkommt, nicht mehr geschützt
Verdacht.
Wird. Dam, dam, da.
Ich stelle mir gerade vor, du sitzt in der Wahlkampfzentrale zum Beispiel in Bayern und brauchst dringend noch Geld für ein Plakat und sagst, Mist, der Haushalt gibt nichts mehr her. So. Und dann sagst du, Sekunde, ich gehe kurz aufs Klo. Und eine Minute später klingelt das Telefon. Und dann,
hallo, hier ist der bekannte Mäuse-Experte. Ich wollte sagen, die bayerische Ohrfledermaus, wie hieß die nochmal? Die Kurzohrmaus ist ausgestorben.
So, dann stellt man die ganzen Schutzmaßnahmen ein.
Und hat dann wahnsinnig sind,
und hat dann noch etwas Geld über. Und dann wird die Maus, obwohl die gar nicht tot ist, das war sozusagen kein Romeo-Irrtum, sondern eine Romeo-Intrige oder Romeo-Rochade oder, ja.
Oh, Romeo-Rochade gefällt mir gut.
Das muss ich mir sofort sichern, bevor Andreas Eschenbach das tut.
Ich vermute, genauso funktioniert das, wenn man irgendwelche Gelder zum Naturschutz umschichten will, die landen dann einfach in Wahlkampf.
Ist so erschreckend realistisch. So, Freunde, das war's. Ich klappe meinen Zollstock wieder ein, nachdem ich hier gerade was gemessen habe. Das war Fakt ab für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Charlotte und ich sagen tschüss, bis nächste Woche.
Bis dann. Und an dieser Stelle haben wir noch eine kleine Hörempfehlung. Die geht an alle, die komisch träumen oder sich nie an ihre Träume erinnern, die ihren Schlaf tracken oder sich noch nie Gedanken über das Schlafen gemacht haben. Also eigentlich an alle, weil alle schlafen. Bei Überschlafen von Deutschlandfunk Nova sprechen Wissenschaftsjournalistin Ilka Knigge und Schlafforscherin Dr. Christine Blume jede Woche, surprise, übers Schlafen, warum wir träumen, wie nützlich so Schlafgadgets sind, was auch immer das sein mag, ein Schlafgadget.
Kissen.
Augenbrille, Oropax. Was passiert bei einer Schlafparalyse und warum wir eigentlich verschiedene Schlafphasen haben. Und gelernt habe ich, wer sich einen Sleeptimer stellt, ist selber schuld. Den Link findet ihr in den Shownotes und neue Folgen gibt es immer dienstags, überall da, wo es Podcasts gibt.